SRF 3.
Und wieder bebt die politische Erde in Island. Nach den Enthüllungen in den Panama Papers wird es für den isländischen Ministerpräsidenten von Stunde zu Stunde ungemütlicher. Und wieder werden ihre Konti dicker. Die Chefs der größten Schweizer Aktiengesellschaften haben auch im letzten Jahr wieder mehr verdient. Ihre Konti sollen nicht immer dicker werden. Bahn, Post und Swisscom sollen nicht mehr immer mehr Gewinn machen dürfen. Die Initianten der Vorlage Pro Service Public haben ihre Argumente präsentiert. Und jetzt wird's erstmal nass. In der Nacht bricht der Föhn zusammen und es regnet vielerorts. Morgen ist es zunächst trüb und nass. Dann wird es zum Teil sonnig. 16 Grad. Info 3, heute Abend mit Patrick Seiler. In der Haut von Sigmundur David Gunnlaugsson möchten gegenwärtig nur wenige Menschen stecken. Die Panama Papers haben den isländischen Ministerpräsidenten so richtig in Bedrängnis und tausende Isländerinnen und Isländer auf die Straßen der Hauptstadt Reykjavik gebracht. Nun macht Gunnlaugsson die Flucht nach vorne. Er hat beim Präsidenten die Auflösung des Parlaments beantragt. Einen sofortigen Rücktritt hat Gunnlaugsson bislang jedoch abgelehnt. Unser Nordeuropa-Mitarbeiter Bruno Kaufmann fasst die Lage zusammen.
Heute Abend wollen erneut Tausende von Isländerinnen und Isländern gegen ihren Regierungschef demonstrieren. Für sie kommt nur ein sofortiger Rücktritt in Frage. Für den liberalen Parteichef und Ministerpräsidenten Gunnlaugsson wird es nun immer enger. Heute haben ihm gleich mehrere Abgeordnete der eigenen Partei wie auch Vertreter des konservativen Koalitionspartners die Gefolgschaft gekündigt und ihn ebenfalls zum Rückzug aufgefordert. Gunnlaugsson hatte verschwiegen, dass er gemeinsam mit seiner Frau ein Offshore-Geschäft in der Karibik besitzt. Gleichzeitig macht er sich in Island einen Namen als Verfechter nationaler Interessen gegen solche Firmen im Ausland. Das Ganze wurde durch die Panama Paper Recherchen eines internationalen Journalistennetzwerkes aufgedeckt. Statt aber zurückzutreten, hat Gunnlaugsson heute dem isländischen Staatspräsidenten Ólafur Ragnar Grímsson die Auflösung des Parlaments und vorgezogene Neuwahlen angeboten. Dieser lehnte dieses Gesuch jedoch ab und will zunächst mit weiteren Parteichefs Gespräche führen. Nach Meinungsumfragen könnte im Fall von Neuwahlen die Piratenpartei zur größten Kraft im isländischen Parlament werden. Damit würde sich auf nationaler Ebene wiederholen, was schon in der isländischen Hauptstadt Reykjavik passierte. Dort übernahm der Komiker Jón Gnarr für 4 Jahre das Amt des Bürgermeisters.
Die Panama Papers bringen nicht nur Politiker in Island in Bedrängnis, auch andernorts werden die Erkenntnisse hitzig diskutiert, so in Großbritannien. Dort geben vor allem die Kolonien zu reden, mehr dazu gleich. Zuerst aber zu den Nachrichten mit Thomas Fuchs, auch dort geht es um Millionen, genauer um die Löhne der Schweizer Konzernchefs.
Sie haben letztes Jahr im Durchschnitt 5,8 Millionen Franken verdient, 1% mehr als im Vorjahr. Zu diesem Schluss kommt das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson, das die Geschäftsberichte der 30 größten Schweizer Aktiengesellschaften analysiert hat. Am meisten Fixlohnbonus und langfristig variable Vergütungen erhielt 2015 UBS-Chef Sergio Ermotti, insgesamt 14 Millionen Franken. Am wenigsten Swisscom-Chef Urs Schäppi mit 1,6 Millionen. In den Ländern der Europäischen Union werden pro Jahr mindestens 24 Milliarden Euro für illegale Drogen ausgegeben. Das schätzen die EU-Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht und die Polizeibehörde Europol. In ihrem neuen Bericht heißt es, der Drogenhandel sei damit eine der Haupteinnahmequellen für das organisierte Verbrechen in Europa. Sorgen bereitet dabei die Verbindung zwischen dem Drogenhandel und dem Terrorismus. Laut dem EU-Bericht ist Cannabis die beliebteste illegale Droge in Europa mit einem Handelswert von 9,3 Milliarden Euro. Es folgen Heroin und Kokain. Nach tagelangen Gefechten um die Südkaukasusregion Bergkarabach haben Armenien und Aserbaidschan eine Waffenruhe vereinbart. Die Kampfhandlungen seien um 12 Uhr Ortszeit eingestellt worden. Aserbaidschan und Armenien befinden sich seit Jahrzehnten wegen Bergkarabach im Streit. Seit dem Wochenende sind bei Kampfhandlungen mehrere Dutzend Menschen ums Leben gekommen. In Mittelamerika machen sich immer mehr Menschen auf die Flucht, weil sie sich von Kriminellen bedroht fühlen. Es seien so viele wie seit den 1980er Jahren nicht mehr, meldet das Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Demnach haben letztes Jahr fast 3.500 Menschen in Mexiko um Asyl gebeten, meist aus Ländern wie El Salvador, Honduras oder Guatemala, welche von Mord und Totschlag besonders bedroht sind. Bei den Schutzsuchenden handelt es sich immer mehr um unbegleitete Kinder und Frauen, welche auch aus Angst vor sexueller Gewalt fliehen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.653 Punkten, minus 1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,891 gehandelt, der Dollar zu 95,76
Rappen. Info 3, Abend.
So vieles haben die Panama Papers seit ihrer Veröffentlichung erster Inhalte am Sonntagabend ans Licht gebracht. Darunter auch britische Kolonien sind ein ganz besonders beliebter Standort für Briefkastenfirmen. Da muss aufgeräumt werden, heißt es auch im Mutterland Großbritannien. Doch wenn es denn um konkrete Taten geht, verstricken sich britische Politiker oft in Widersprüche. Mit gutem Grund, meint Martin Alliot.
Rein technisch gibt es keine britischen Kolonien mehr. Sie heißen offiziell Krondomänen, falls sie im Ärmelkanal liegen, oder Überseegebiete, wenn sie über karibische Strände verfügen. Tatsächlich sind das Kolonien.
Many of those tax havens are in British overseas territories or crown dependencies. The government needs to go beyond warm words on tax dodging.
Die britische Regierung, forderte Oppositionsführer Jeremy Corbyn heute, müsse mehr als warme Worte gegen Steuerflucht finden. In der Tat, mehr als die Hälfte der in den Panama-Papieren genannten Briefkästen befinden sich allein in den britischen Jungferninseln, wo insgesamt fast eine halbe Million dieser Kunstprodukte heimisch sind. Vor 3 Jahren hatte Premierminister David Cameron den Inselstaaten einen geharnischten Brief geschrieben, sie sollten aufräumen und ein Register der tatsächlichen Nutznießer veröffentlichen. Darauf warten wir immer noch. Dominic Grieve, ein ehemaliger konservativer Generalstaatsanwalt, fand herzerwärmende Worte für die Insulaner.
We're going to destroy the economy of the British Virgin Islands, which is because we prevent them from providing banking services at all, then we're going to destroy the livelihood of its inhabitants.
Wenn London den Jungferninseln jegliche Bankgeschäfte verbiete, dann zerstöre es die Lebensgrundlage der dortigen Einwohner. Das ist eine kühne Behauptung, denn der Verdacht muss erlaubt sein, dass diese britischen Steueroasen ein höchst nützlicher Appendix des Finanzplatzes London sind. Es stimmt zwar, dass das britische Unterhaus keine Kontrolle über die Kolonien ausübt, aber der Privy Council, der königliche Geheime Rat, wohl. Seine handelnden Mitglieder sind die amtierenden Kabinettsminister. Sie können schalten und walten, wie sie wollen. Der Labour-Chef Jeremy Corbyn bestätigte heute, dass London die Inseln unter Direktverwaltung stellen könnte.
It has been done before. It can be done very simply by an ordering council to do that if necessary.
Das sei 2008 letztmals gemacht worden und brauche bloß einen Beschluss des Privy Council. Noch besser wäre der gütliche Weg, ein Befehl aus London, hört auf damit und zahlt eure Steuern.
Stop now and pay your tax.
Der britische Staranwalt Geoffrey Robertson fand nur Spott.
I mean, Britain is at the heart, the hub of international tax avoidance by allowing these little pieces of remnants of empire.
Großbritannien sei das Herz, die Narbe der internationalen Steuerflucht, weil es diesen Fragmenten des Empire erlaube, diese Offshore-Geschäfte zu betreiben. Es ist also eher das Wohlergehen der Anwälte und Banker in der Londoner City, das die britische Regierung am Eingreifen hindert, als der Wohlstand der Insulaner.
Info 3, Abend.
Poststellen gehen zu, Bahnbilette werden noch teurer und fürs Telefonieren zahlen wir auch viel mehr als die Bewohner unserer Nachbarländer. Gleichzeitig machen die Post und die Swisscom satte Gewinne. Das stört die Initianten der Vorlage Pro Service Public. Sie fordern deshalb, dass Post, SBB und Swisscom einen besseren Service bieten zu günstigeren Preisen. Bundesrat und Parlament lehnen dieses Ansinnen und damit die Initiative ab. Aber weshalb? Antworten im Beitrag von Raphael von Matt.
Der Service Public, er ist eine heilige Kuh in der Schweiz. Niemand ist gegen eine ausgebaute Grundversorgung, gerade für Berggebiete ist sie überlebenswichtig. Doch Peter Salvisberg vom Initiativkomitee Pro Service Public ist mit den öffentlichen Dienstleistungen in der Schweiz nicht zufrieden.
Das Gemeinwohl muss im Vordergrund stehen. Der Service an der Bevölkerung, eine gute Dienstleistung zu vernünftigen Preisen, das muss im Vordergrund stehen und nicht Gewinnstreben auf Teufel komm raus.
Die Initianten stören sich daran, dass die Post Filialen schließt, dass die Züge überfüllt sind und viele ländliche Bahnhöfe keine Billettschalter mehr haben. Sie verlangen deshalb, dass Swisscom und Post keine Gewinne mehr an den Bund abliefern. Das Geld soll in den Betrieben bleiben.
Wenn diese Betriebe nicht mehr a tout prix nach Gewinn streben, wird mehr Geld zur Verfügung stehen für Innovation, möglicherweise für Preissenkungen. Zudem sagen wir auch, die Manager dieser Betriebe sollen nicht mehr verdienen dürfen als ein Bundesrat. Das ist auch sehr stoßend.
Heute verdienen die Chefs von Post, SBB und Swisscom alle mehr als 1 Million. Die Bundesräte erhalten dagegen einen Lohn von 475'000 Franken. Bundesrätin Doris Leuthard stört das nicht. Die bundesnahen Firmen müssten gute Löhne zahlen, um auch gute Leute anziehen zu können. Für die Post-, Bahn- und Telekom-Ministerin ist die Initiative eine Mogelpackung.
Sie will den Unternehmen verbieten, dass man Gewinn erzielen kann. Und damit könnten Unternehmen nicht mehr investieren in die Zukunft. Bund und Kantone würden relativ viele Steuerausfälle auch erhalten. Und das führt in der Regel dann eben eher zu Abbau des Service Public und nicht zu einer Steigerung oder Stabilisierung.
Der Bund rechnet damit, dass bei einem Ja zur Initiative 500 Millionen Franken Gewinnsteuern und 700 Millionen Dividenden von Post und Swisscom wegfallen würden. Auch deshalb ist für Bundesrätin Leuthard klar, wie die Bevölkerung am 5. Juni abstimmen soll.
Wir empfehlen ein Nein, weil die Initiative etwas verspricht, was sie nicht halten kann. Wir wollen und haben einen guten Service Public und daran ist man stetig am Arbeiten, deshalb ist die Initiative falsch.
Nein, sagen auch die großen Parteien, die Gewerkschaften und die Wirtschaftsverbände. Deshalb weiß Peter Salvisberg vom Initiativkomitee, dass es schwierig wird, die Abstimmung zu gewinnen. Aber der Ärger über geschlossene Schalter und über schmutzige Züge nehme zu.
Die Bevölkerung ist wirklich langsam schon ziemlich sauer und möglicherweise gibt es die Quittung an der Urne.
Noch haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger gut 60 Tage Zeit, um sich zu entscheiden.
Info 3, das ist das kompakte Informationsmagazin des Schweizer Radios, heute Nachmittag produziert von Valerie Wacker und Patrick Seiler. Schönen Abend.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.